ist das, was wir hier hören, der eigentliche Pulsschlag von unserer Gesellschaft? Ist das monotone Stampfen von der Druckmaschine der Schrittmacher von der sozialen Entwicklung? Oder ist es umgekehrt? Tut der träge Rhythmus von der Gesellschaft den täglichen Leerlauf von der Presse und der Medien bestimmen? Weniger rätselhaft formuliert, denken und handeln die Leute so, wie der Blick, das Ringeprodukt, als ihnen vorbuchstabiert? Oder sind die Blickschlagziele nicht vielmehr ein Abklatsch von dem, wo in den Köpfen der schweigenden Mehrheit vor sich geht? Diesen und anderen Fragen geht die Sendung Blick und das Alltagsbewusstsein nach. Damit ihr seht, was euch die Bibliothek in der folgenden Stunde auftischt, gebe ich eine kurze Inhaltsübersicht. In einer Einleitung soll gesagt werden, wieso ich auch noch meinen Senf zur Frage vom Bewusstsein möchte geben. Dann möchte ich auf das Phänomen Blick eingehen. Ein dritter Teil wird versuchen, mit Hilfe von einer geschichtlichen Rückblende aufzuzeigen, aus welcher Küche die einzelnen Zutaten vom Blick-Eintopf kommen. Und am Schluss, wie sich's gehört, komme ich auf die Folgerungen zu reden, die man in Bezug auf das Bewusstsein aus dem Gesagten ziehen kann. Dazwischen kommt ab und zu Erika Trepp, eine langjährige Gewerkschaftsaktivistin, zu Wort. Schon die letzten zwei Sendungen von der Bibliothek haben sich mit der Frage vom Bewusstsein der Arbeiterinnen und Arbeiter auseinandergesetzt. Dabei sind zum Teil Aussagen gemacht worden, wo ich überhaupt nicht einverstanden bin oder wo ich zumindest würde anders gewichten. In der ersten von diesen zwei Sendungen, wo sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, wieso die Leute gegen die eigenen Interessen gestimmt haben, das heisst gegen die 40-Stunden-Woche-Initiative der POCH und gegen die Ferieninitiative der SGB, hat vor allem die folgende Passage meinen Widerspruchsgeist gereizt.
Ein wichtiger Platz im Mechanismus der Beeinflussung nimmt der sogenannte Trend ein. Er wird immer dann genannt, wenn es darum geht, an einer Erklärung auszuweichen. Und heute redet man viel vom Trend. Der Trend ist entscheidend, nicht nur in der Mode, sondern auch in der Politik. Aber der Trend ist nicht eine Naturerscheinung. Er entsteht nicht zufällig, sondern ist vielmehr ein anhäufig bewusst eingesetzter Effekt. Wenn wir in der Geschichte zurückschauen, so treffen wir die erste grossbewusste eingesetzte Trendmaschinerie im deutschen Nationalfaschismus an. Tatsächlich kann man die dort angewandte Methode und Grundlagenforschung vom Propagandaministerium als Mutter von unserer heutigen Meinungsmacherei bezeichnen. Namhafte Meinungsforscher, in Anfangs- und Schlusszeichen gesetzt natürlich, haben dort ihre wissenschaftlichen Wurzeln. Grundlagenforschung und Meinungsmacherei werden heute dank Mikroelektronik und neuen Erkenntnisse und natürlich grössere Geldmengen auf einer höher entwickelten Stufe praktiziert. Das Propagandaministerium ist privatisiert worden. Heute übernehmen einige grosse Public Relations Büros und Meinungsforschungsinstitute einen grossen Teil der politischen Schulung vom Volk. Nebenbei vermerkt, wäre es einmal interessant, das Bewusstsein von denen zu untersuchen, die sich dafür einspannen lassen. Das Ziel der Herrschenden ist, den Eindruck zu vermitteln, dass alles eine Zufälligkeit hat, aber so am besten läuft. Die Strategie, die man dafür benutzt, lässt sich etwa so beschreiben. Erstens, Es gilt, wovon man redet. Also ist es wichtig, dass man nur über das redet, was für die Kreise interessant erscheint. Zweitens, man fördert eine Schwarz-Weiss-Sicht. Dort die Bösen, da die Guten. Drittens, die Nachrichtenübermittlung wird zusammenhanglos präsentiert. Ereignisse werden nicht in ihrem Zusammenhang gestellt oder verständlich gemacht, sondern gemäss der von ihnen vorgegebenen Interpretationen von der Welt kategorisiert. Natürlich reichen die Massnahmen allein noch nicht als Erklärung für unsere heutige Situation aus. Es ist ein Teil von der ganzen Maschinerie, die in unserer Gesellschaft wirkt. Andere Aspekte sind zum Beispiel die Entpolitisierung der Schule, Konkurrenz und Leistungszwang, Arbeitsfrieden. Trotz diesen vielen Sicherungen, die eingebaut sind, wird das System ab und zu durch Ereignisse gestört, wo, wie eben die Initiative, unvermittelt eine andere Meinung an die Oberfläche spülen. Was jetzt läuft, ist eine harte Knochenarbeit der Volltime-Politkommissare vom Kapital. Bleiben wir bei unserem Beispiel der Initiative. Im Vorfeld der Abstimmung könnte sich die folgende Szene abgespielt haben. Wir befinden uns im Büro vom Präsidenten des Schweizerischen Dachverbandes. Der Präsident, Herr Co., berät mit dem Stabschef der PR-Abteilung Furni und Co., Herrn Furni, wie man vorgehen soll.
Wenn man die Sache so darstellt, wie es hier der Andres gemacht hat, könnte man meinen, das Verhalten der Leute sei vor allem das Resultat der Verführungskünste der Meinungsmacher, Public Relations Büros und der Medien. Man könnte meinen, es sei eine riesige Verschwörung im Gang, die die obersten Wirtschaftsboss angezettelt haben, feig mit Hilfe ihrer PR-Spezialisten die Leute wie Marionetten an ihren Fäden tanzen zu lassen. In der zweiten Bützothek-Sendung über das Bewusstsein ist versucht worden, zu zeigen, dass die ökonomischen Interessen der Unternehmer für die Schürung des Fremdenhass gegen die Asylanten verantwortlich seien. Ich glaube, dass diese Erklärungsversuche allzu simplizistisch, allzu einfach sind. Sicher gibt es den Einfluss der Medien, von der Werbung auf die Köpfe der Werktätigen. Sicher gibt es das Interesse der Unternehmer, aus dem Fremdenhass auch noch ökonomische oder politische Profit zu ziehen. Aber ich glaube, dass man mit diesen Erklärungsmustern, die eine grosse Tradition unter uns Linken haben, nicht weiterkommt, dass sie nicht genügen, um gesellschaftliche Tendenzen, die sich heute abzeichnen, befriedigend zu erklären. Und dass sie auch nicht genügen als Grundlage für den Kampf gegen die faschistoiden Tendenzen. Das erste Mal so richtig ins Bewusstsein kommen, dass wir Linken vielleicht die Rolle des Bewusstseins in der politischen Auseinandersetzung überschätzen, ist es mir während der 80er-Bewegung. Ich erinnere mich noch, wie es gestern war, an das Plakat, wo der Tramhaltestelle Bahnhof geklebt war. Um was es genau gegangen ist, weiss ich nicht mehr, aber der Spruch, der drauf gestanden ist, habe ich nicht vergessen. Und er beschäftigt mich noch bis auf den heutigen Tag. Der Spruch hat gelautet: Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein? B. Brecht. Dieser Satz stammt aus einem Gedicht, das Pelagea Vlasova, das heisst Mutter, im Brecht-Stück Die Mutter, rezitiert.
Wer noch lebt, sage nicht niemals. Das Sichere ist nicht sicher. So wie es ist, bleibt es nicht. Wenn die Herrschenden gesprochen haben, werden die Beherrschten sprechen. Wer wagt zu sagen niemals? An wem liegt es, wenn die Unterdrückung bleibt? An uns. An wem liegt es, wenn sie zerbrochen wird? Ebenfalls an uns. Wer niedergeschlagen wird, der erhebe sich. Wer verloren ist, kämpfe. Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein? Denn die Besiegten von heute sind die Sieger von morgen. Und aus niemals wird heute noch.
Das Gedicht steht am Schluss vom Theaterstück, nach einem falten Vorhang. Es handelt sich also nicht um eine nebensächliche Aussage, sondern ist so etwas wie die Quintessenz, die Schlusserkenntnis. Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein? Das stimmt doch etwas nicht, habe ich mir gesagt, und zwar nicht nur, weil der Satz nicht in die Landschaft der 80er-Bewegung gepasst hat. Der Satz widerspricht meinen politischen Erfahrungen, die ich in der grafischen Industrie gesammelt habe. Zwischen dem Erkennen und dem Handeln kann, aber es muss nicht ein Kausalzusammenhang bestehen. Ich kenne so und so viele Kollegen, die ihre Lage, so meinte ich, genau erkannt haben. Aber gerade die Tatsache hat sie in die Resignation, in die Drogen, in Alkohol getrieben. Genau diese Tatsache führt zu diesen zahlreichen traurigen Gestalten, die mit zynischen Sprüchen das Elend, das sie erkannt haben, überspielen, wenn sie nicht an einem Herzinfarkt oder so zugrunde gegangen sind. Auf der anderen Seite kann man sicher auch Beispiele bringen von Leuten, die anfangen zu kämpfen, auch wenn sie ihre Lage nicht erkannt haben. Es müssen also neben Bewusstsein noch andere Faktoren im Spiel sein, die zu politischem Handeln oder zu politischer Passivität führen. Was bedeutet, dass auch die Wirkung der herrschenden Ideologieproduktion nicht grenzenlos sein kann. Nach einem Stück Musik möchte ich versuchen, den Gummibegriff Bewusstsein zu umreissen. Wenn ich vom Alltagsbewusstsein rede, so meine ich nicht, dass es dem Bewusstsein gegenüber noch ein höheres, ein elitäres Bewusstsein gäbe. Es gibt lediglich noch andere Arten von Bewusstsein, zum Beispiel das von den Intellektuellen. Wenn man denen ihr Denken genau unter die Lupe nimmt, so ergibt sich, dass es in Struktur, Beschaffenheit und Wirkung nicht stark verschieden ist vom Alltagsbewusstsein. Die Frage stellt sich allerdings, wie man überhaupt einen Weg kann finden kann, um einigermaßen vernünftige Aussagen über den schillernden, glitschigen Begriff zu machen, der einem jedes Mal wieder wegspickt, sobald man meint, wir überkommen zu fassen. Eine unorthodoxe, nicht ganz stubereine Untersuchungsmethode ist darum gerechtfertigt. Um weiterzukommen, stelle ich mal die behelfsmässige und kühne Behauptung in den Raum, das Boulevardblatt Blick sei eine Art Negativabdruck vom schweizerischen Durchschnittsbewusstsein. Mit anderen Worten, vom Blick aus löst sich auf das Alltagsbewusstsein schliessen. Allerdings muss man für einen Moment von der beliebten und verbreiteten Vorstellung von einer völlig manipulierten Gesellschaft abrücken. Sicher, der Blick manipuliert. Aber er manipuliert mit Bewusstseinsinhalt, mit Wunschbildern und Vorurteilen, die schon vor dem Blick da gewesen sind und die auch ohne Blick würden bestehen. Anders wäre es nicht verständlich, warum das Boulevardblatt innerhalb von 26 Jahren auf eine Auflage von 500.000 gekommen ist und ca. 1,2 Millionen Leser, man sollte vielleicht besser sagen Konsumenten oder Verbraucher, hat können, für sich gewinnen. Anders als die normalen Tageszeitungen wird der grösste Teil der Blickauflage nicht via Abonnement, sondern am Kiosk vertrieben. Das Blatt muss darum jeden Tag wieder neu um die Gunst vom Publikum buhlen. Von daher kommen auch die reisserischen Aushänge. Die Themen von diesem Produkt müssen darum auch besonders auf die Bedürfnisse und die Interessen der Leser Rücksicht nehmen. Die Blickthemen werden vermarktet wie jedes andere Produkt. Laut dem 1984 erschienenen Buch «Blick immer dabei», wo ich meine Informationen über den Blick her habe, haben die folgenden Themen den grössten Absatz gefunden. Der Tod von Willy Richard, der tödliche Autounfall von der Fürstin Gracia von Monaco und die Hochsieg von der Paula und dem Kurt Felix. Mal abgesehen von der Auflagesteigerung an den Ausgabetagen der Bingo-Karten. Wie setzt sich jetzt die riesige Lesergemeinde zusammen, wo sich Tag für Tag und ohne dazu gezwungen zu werden, unersetzlich das Blatt zu Gemüt führt? Laut einer Untersuchung vom Ringier entspricht die Zusammensetzung der Leserschaft ungefähr der Zusammensetzung vom Schweizer Volk, wobei, wie es heisst, die sogenannten obersten Kaufkraftklassen und Frauen mit nur 43% unterrepräsentiert seien. Es mag sein, dass das Blatt bei vielen Lesern nur ein Zweitblatt ist. Nach meinen Beobachtungen ist der Blick aber bei vielen Arbeiterinnen und Arbeitern die einzige Tageszeitung, die sie konsumieren. Wenn ich davon ausgehe, dass der Blick ein Spiegel vom Bewusstsein, man sollte vielleicht besser sagen ein Zerspiegel ist, dann meine ich nicht, dass die Leserinnen und Leser jederzeit mit dem politischen und sozialen Inhalt, der darin zum Ausdruck kommt, müssen übereinstimmen. Ich behaupte nur, dass die Form, die Aufmachung, die Themen, die angeschnitten werden und der Mix von diesen Themen eine gewisse Faszination ausüben kann. Sicher, es wäre naiv zu meinen, die Form sei neutral, es kommt nur darauf an, mit welchen Inhalten man sie füllen. Aber es ist doch daran zu erinnern, dass gerade die ersten Pioniere, die den Blick 1959 ins Leben gerufen haben, da davon ausgegangen sind und ein Boulevardblatt mit emanzipatorischem Inhalt haben wollen machen. Die Schlagzeile der ersten Nummer hat bekanntlich geheissen: «Der Diener ist nicht der Mörder». Bevor ich zum Inhalt vom Blick komme, möchte ich zuerst etwas zu seiner Form sagen und eine erste Parallele zum Alltagsbewusstsein ziehen.
Flüchtlingsfreund Zuber will allen Tamilen Privatasyl verschaffen.
Blacky Fuchsbergers letzte TV-Sendung ist für Kinderhilfswerk.
Todesengel brachte 6 Patienten um.
Rolf kam, sah die Wohnung und landete im Liebesnest.
Ecuador-General gibt keine Ruhe.
Autosalon-Direktor freut sich. Noch nie kamen so viele Deutsch-Schweizer.
Denverstar lacht sich Graf Dracula an. Heirat?
Das alles unter der Rubrik «Aktuell» im Blick vom 15. März. Dazu gibt es 4 Sachen zu sagen. Erstens, die Informationssplitter, die hier präsentiert werden, sind ohne jegliche innere Zusammenhalt oder Ordnung. Ein politischer Fakt von grosser Tragweite kann im Blick die gleiche Bedeutung bekommen wie irgendeine Info über Sex und Crime. Ein anderes Beispiel. Eine Fernsehsendung ist ja nicht die Wirklichkeit selber, sondern ist ein Abbild von der Wirklichkeit oder simuliert sie. Im Blick ist aber das Fernsehen, erinnern wir uns an die beispiellose Kampagne gegen die Sendung Motel, gleich behandelt, wie wenn es die Realität selber wäre. Zweitens. Alles wird personalisiert. Gesellschaftliche, wirtschaftliche Strukturen kommen kein vor. Das kann bis zur Lächerlichkeit gehen, etwa wie eine Schlagzeile im Blick vom 15. März lautet: Komet Halley wehrte sich erfolgreich gegen Schnüffler Giotto. Drittens.
Kurze Abschnitte, kurze Sätze, ein Gedanke pro Satz, Fakten, Zahlen, Zitate, keine warme Luft.
Das eine Anweisung vom Blick-Chefredakteur Übersachs. Die verbalen Mitteilungen vom Blick sind nicht argumentativ, abwägend, eventuell relativierend, was nötig wäre. Alles erscheint als die unumstößliche Wahrheit. Es werden platte Fakten serviert und kaum ein Gedanke auf Begründung oder die Herleitung von dieser Info verwendet. Bestehende Vorurteile werden aktiviert, eingefleischte Denkmuster bestätigt, die in den Köpfen vorhanden sind. Der Text von diesem Boulevardblatt ist eigentlich nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Schlagzeilen in der 8-Punkt-Schrift. Schlagzeilen, schlagende Ziele, die Gewalttätigkeit von diesem Schreibstil liegt auf der Hand. Der vierte Punkt, nämlich ein Schluss von dieser formalen Charakterisierung vom Blick. Das heisst aber nicht, dass es der unwichtigste Punkt ist, im Gegenteil. Der Bildanteil hat von Anfang an einen grossen Teil, das heisst ungefähr ein Drittel vom redaktionellen Teil ausgemacht. Genauer, von 1959 ist er von 29 auf 33% 1984 angestiegen. Bevor ich jetzt die ersten Schlussfolgerungen in Bezug auf das Alltagsbewusstsein ziehe, gehört ihr jetzt Erika Tripp zu diesem Thema. Sie ist im Sektionsvorstand der Gewerkschaft Druck und Papier.
Also wenn ich so beobachte, glaube ich, dass das Bewusstsein stark von der Abhängigkeit oder vom Machtgefüge beeinflusst ist. Schau zum Beispiel in den Betrieb, da siehst du Leute, die reden positiv von der Arbeit oder vom Arbeitgeber. Und dann, wenn sie sich entschieden haben zu kündigen, dann verkehrt sich alles, dann fangen sie an verfluchen. Und ich glaube nicht, dass sie vorher einfach nichts gesagt haben, sondern dass sie bewusst erst dann geworden sind, wo sie gesehen haben, jetzt bin ich dann nicht mehr da, jetzt komme ich dann an ein anderes Ort. Und dann ist aber interessant, dass am neuen Arbeitsplatz ja genau wieder das Gleiche abläuft. Sie sagen wieder nichts und erst, wenn sie sich würden entscheiden würden, an ein anderes Ort zu gehen, würden sie wieder offen und kritisch reden. Und sie würden das aber erst dann machen, wenn sie wieder einen neuen Arbeitsplatz sicher haben. Jetzt ist es aber so, dass der gleiche Mechanismus ja unter sogenannten Bewussten auch abläuft. Zum Beispiel in der Gewerkschaft, da siehst du, Technik wird als etwas angesehen, das kann man jetzt nicht mehr wegschaffen, das ist jetzt einfach da. Also Technik wird nicht grundsätzlich hinterfragt, sondern man überlegt sich nur noch, wie man die Auswirkungen kann mildern kann. Das ist für mich wieder ein Ausdruck von dem, dass das, was ist, auf einem so wirkt, dass man gar nicht davon abstrahieren kann. Für mich bedeutet das, dass man müsste lernen, Gedanken zu entwickeln, losgelöst vom Machtgefühl. Das Bewusstsein wahnsinnig vom sozialen Druck, vom sozialen Gefühl abhängt, kannst du meiner Meinung nach auch sehen in der Frage des Machismo. Ich habe zum Beispiel Freunde aus Süditalien. Wenn ich mit ihnen hier lebe, dann muss ich sagen, das ist für mich eine gleichberechtigte Beziehung und die Arbeitsteilung, was Haushalt und so betrifft, und die entspricht überhaupt nicht den Normen, wie sie sie sicher von daheim aus kennen. Auch das Verhalten von einem Freund zu mir, jetzt in der Frage von Mann und Frau, sage ich, das ist ein fortschrittliches Verhalten. Wenn du aber würdest in sein Land gehen und dort in der Öffentlichkeit mit ihm leben, dann könnte er das ganz sicher nicht durchziehen. Und das ist das Verrückte daran, ist, dass zum Beispiel die eine Person, die ich jetzt im Kopf habe, das auch selber genau weiss, seine Schranken in dieser Frage, dass er zum Beispiel sagt, komm, wir gehen nach Frankreich in Ferien, und er sagt nicht, komm, wir gehen nach Capri, wo eigentlich das 5 Minuten dort, von dort weg ist, wo seine Mutter ist, und er dann gleichzeitig auch noch gerade könnte besuchen.
Ebenso wie die Blickinfos ist das Alltagsbewusstsein zersplittert, atomisiert, ohne übergeordneten oder inneren Zusammenhang. Sachen von verschiedener Bedeutung stehen auf der gleichen Stufe. Der Widerspruch der verschiedenen Bewusstseinsbestandteile wird mit oder ohne Absicht ignoriert oder verdrängt. Zum Beispiel, wenn jemand, wie es Erika gezeigt hat, seinen Job gekündigt hat und jetzt ganz anders redet als voran. Das ist nicht immer so gewesen. Während dem Mittelalter ist alles als Ausfluss vom göttlichen Willen angeschaut worden und die Natur ist neben der Bibel als die zweite göttliche Offenbarung gelesen worden. Und in den Hochblüten der Arbeiterbewegung hat es weit verbreitet sozialdemokratisches oder kommunistisches Bewusstsein gegeben, wo oft auch im Denken und Handeln im Alltag den Stempel aufgedrückt hat. Ein Bewusstsein, das in einzelne disparate Teile zerfällt, ist vor allem ein Phänomen, das sich seit der Konsumgesellschaft verbreitet. Als Reflex von der Individualisierung, eine uniforme Individualisierung allerdings, die gegenwärtig im Gang ist. Ebenso wie der Blick neigt das Alltagsbewusstsein dazu, Tatsachen zu personalisieren und Strukturen, die unsere Realität durchziehen, zu übersehen. Eine Tatsache, die beispielsweise fremdenfindliche Reaktionen als Antwort auf strukturell bedingte Missstände begünstigt. Ähnlich ein Blick ist ein Denken in Schlagzeilen, ein Wiedergeben von nicht hinterfragten, nicht begründeten Behauptungen weit verbreitet. Wie der Blick zeigt, ist das, was sich verbal ausdrücken lässt, nur ein Teil des Bewusstseins. Ein anderer, gegenwärtig zunehmender Teil, macht Bild und Ton aus. Wie der Spiegel in Bezug auf die BRD weiss zu berichten.
Die Leselust der jungen Deutschen, die seit längerem schwindet, ist nach einer neuen Erhebung schlagartig erlahmt. Das Interesse an Büchern, Zeitungen und Zeitschriften hat einen Tiefpunkt erreicht. Vor wenigen Jahren noch, so hatten frühere Umfragen ergeben, fanden diese drei Druckmedien bei gut der Hälfte bis zu zwei Dritteln der jungen Leute täglich Beachtung. Seither ist das Leseinteresse drastisch gesunken. Von zwei Dritteln auf ein Drittel der Jugendlichen bei den Zeitungen, von 53 auf 19% bei den Büchern. Die tägliche Reichweite der Zeitschriften sackte seit 1978 sogar von der Hälfte auf gerade noch 14% der Heranwachsenden ab.
Hingegen stieg das Interesse am Fernseh- und vor allem am Radiokonsum. Ich möchte eine kurze Zwischenbilanz ziehen. Allgemein geht man davon aus, dass wir Menschen ein Bewusstsein haben, das unser Handeln, unser Verhalten steuert, dass da also irgendwie in unseren Köpfen übergeordnete Instanz am Werk ist. Aber alles, was ich bisher gesagt habe, deutet in die entgegengesetzte Richtung. Unser Verhalten ist in einem rigiden Koordinatennetz eingespannt, wobei auf der Ordinate die materiellen Verhältnisse und das Machtgefüge und auf der Abszisse der historische Werdegang aufgezeichnet sind. Um das determinierte Verhalten zu begründen, zu verstehen und zu überstehen, greifen wir zurück auf Bewusstseinsfetzen, Gedankensplitter, Diskurs, die im gesellschaftlichen Raum umschwirren. Wir haschen nach innen wie nach Puzzlestück, die sich aber nicht nie zu einem abgerundeten Puzzle zusammensetzen, weil sie gar nicht aus dem gleichen Puzzle stammen. Wir verhalten uns zu diesen Bewusstseinssplitter wie zu Konsumgütern, wo man sich je nach dem spontanen Bedürfnis in irgendeinem Regal von einem Supermarkt geht holen. Da anzunehmen ist, dass auch bei den Lora-Hörern das Interesse an der verbalen Bewusstseinsübermittlung sinkt, mache ich jetzt Musik. Nachher möchte ich nochmal auf den Blick zurückkommen. Welche Bewusstseinsinhalte tut jetzt der Blick in die Form, die ich vorhin geschildert habe, verpacken? Der Michael Haller hat im Buch «Blick immer dabei» eine grobe Analyse von diesen Inhalten gemacht, wo der Blick seit seiner Gründung vermittelt. Er stellt fest,
dass im Blick das Themenangebot geradezu gegensätzlich, das heißt komplementär, gefächert ist zu dem der sogenannten seriösen Presse. Nachrichtliche Themen aus Politik und Wirtschaft schrumpften im Verlauf der 20 Blickjahre von rund 34% des Gesamtangebots je Ausgabe auf nur mehr 20%. Umgekehrt stieg das für die entfremdungsreiche Büro- und Verwaltungsgesellschaft immer bedeutsamere Themenspektrum Konsumkultur, Freizeit, aktiver und passiver Sport, Unterhaltung, von 23/1959 auf 48/1979. Im gleichen Zeitraum sackte erstaunlicherweise der Anteil des Themenfeldes Prominenz, Einzelschicksale, Lebensgeschichten aus dem Privatbereich von anfangs etwa 40% auf 25% 1964 ab und pendelte sich schließlich auf knapp 30% ein. 1979 widmete das Blatt also bereits mehr als 3/4 des gesamten Umfangs seines redaktionellen Teils diesen zwei Themenfeldern, aber nur 1/5 den Bereichen Politik, Wirtschaft. Erstaunlicherweise blieben nur magere 4% dem emotionalisierenden Themenbereich Natur, Umwelt inklusive Tier, Wald und Wiesen reserviert. Sehr unerwartet, so ergab nun die Auswertung der Stichprobe 1984, hat der flächenmäßige Anteil des freizeitbezogenen Themenfeldes Konsumkultur, Sport, Unterhaltung nochmals von 48 auf 56% zugenommen und damit einen sonst nur bei Illustrierten anzutreffenden Umfangsanteil erreicht. Gleichwohl ist das Themenfeld Personen-Privatbereich mit 28% gleich geblieben. Die Ausweitung der Konsum-Freizeit-Kulturthemen ging demnach zu Lasten der ohnehin schon weitgehend eliminierten Themen aus Politik und Wirtschaft. Sie machten 1984 gerade noch 9% aus. Aber auch für den Themenbereich Natur, Umwelt, Reservoir der in der Öffentlichkeit am heftigsten diskutierten Fragen der Jahre 83-84, hat Blick gerade nur 4,5% übrig.
In der letzten Zeit sind folgende Themen ganz penetrant in die Nase gestochen. Der Sexismus. Die schönsten Girls immer im Blick. Auf Seite 3 ist ein Ausdruck davon. Der Rassismus. Der Tamilenhetz vom Blick muss nicht weiter erwähnt werden. Der Sport. Das Auto. Die Blickkampagne gegen Geschwindigkeitsbeschränkung ist sicher noch in frischer Erinnerung. Hinzuzufügen wäre noch, dass für den Blick vor allem die Sensation wichtig ist. Er erhebt den Anspruch, immer wieder etwas Neues, Erregendes, Aufregendes in einem grauen Alltag, in einem entfremdeten Einerlei vom Berufsleben können zu bieten. Ins gleiche Kapitel geht das Glücksspiel Bingo, das der Blick 1982 aus England eingeführt hat. Jedes Mal, wenn Ausgabetag von der Bingo-Karte ist, steigt die Auflage um 60.000 bis 70.000 Exemplare und hat auch zu einer längerfristigen Auflagensteigerung geführt, indem Gelegenheitskäufer zu Gewohnheitskäufer geworden sind. Nach diesem Thema also besteht bei vielen Lesern ein unersättlicher Heisshunger und es ist anzunehmen, dass sie doch einen wichtigen Bestandteil des Bewusstseins ausmachen. Nochmal die Erika Tripp zum Sexismus und Rassismus als Bestandteil des Alltagsbewusstseins.
Etwas, was man in den Betrieb als Frau jeden Tag erleben kann, ist der penetrante Sexismus von Leuten, die von sich selber denken oder sagen, sie seien fortschrittlich. Da wird zum Beispiel irgendein blöder Witz erzählt, gegen Frauen. Und wenn dann der Frau den Laden runtergeht, dann nachher sagt der Betreffende noch, oh nein, das hätte ich jetzt nie gedacht, dass du so naiv bist. Er überlegt sich, also er versteht nicht einmal, dass man jetzt verschrocken ist, weil er so blöd ist, so affendumm, sondern er meint im Ernst noch, man sei selber dumm.
Und rassistische oder rassismusähnliche Äußerungen erlebst du auch von dieser Seite?
Also mich dünkt punkto Rassismus, also ich muss sagen, ich arbeite in einem sozialdemokratischen Betrieb, was vielleicht noch etwas aussagt. Punkto Rassismus sehe ich eine ganz grosse Unsicherheit, weil in den Köpfen ist ja den Leuten klar, dass man zum Beispiel nicht gegen die Ausländer ist. Aber wir hatten letztens in der Gewerkschaft eine Versammlung gehabt, wo das Tamilenproblem diskutiert worden ist. Und dort ist die Unsicherheit ganz wahnsinnig an den Tag gekommen. Also man hätte quasi diesen Flüchtlingen helfen wollen, ein gutes Gesicht zu zeigen. Man hat sie also gefragt, ja, warum sind die gekommen? Sind die gekommen, um unsere Arbeit wegzunehmen? Sicher nicht, oder? Und wenn dann der eine gesagt hat, ja nein, ich habe hier im Mövenpick gearbeitet, aber ich halte ja das gar nicht aus, weil ich bin ja von Haus aus Geometer und die Arbeit liebt mir nicht, dann hat man gerade wieder in mein Maul legen, dass er aber nicht zu faul sei, zu arbeiten. Also es ist als etwas, ich erlebe es als etwas Moralisches, wo wenn es einem selber nichts angeht, dann will man eigentlich gerne der sein, wo sicher nicht gegen Ausländer und gegen Flüchtlinge ist. Wenn es einem aber direkt angeht, zum Beispiel im Betrieb, es muss kein Ausländer sein, nehmen wir einen Kollegen oder eine Kollegin, die schlecht zu Weg ist, psychisch angeschlagen, dann hat man mit ihr oder mit ihm Bedauern und Verständnis. Man würde ihm auch das nicht persönlich in die Schuhe schieben, dass er so schlecht dran ist. Man sieht da gesellschaftliche Zusammenhänge. Wenn es dann aber darum geht, etwas zu machen, weil ihm gekündigt werden soll, weil er nicht mehr arbeitsfähig ist, dann wendet sich das Blatt. Dann haben die Leute viel mehr Mühe, zu ihm zu stehen. Dann sieht man plötzlich, ja, er hätte halt doch müssen besser schauen. Oder die Firma, die kann halt die Schwachen nicht tragen. Dann kommt alles plötzlich eine andere Logik über. Und das kann dann schon das Bewusstsein innerhalb von Wochen so verändern, dass der eine, der zuerst zu dem schwachen Kollegen gestanden ist, also schwach im Sinne von angeschlagen, dann plötzlich nichts mehr wissen will und sich verdrückt.
Die Bewusstseinsinhalte, besonders Sex, Rassismus und Sport und auch das Auto, haben also etwas an sich, das macht, dass sie stärker sind als zum Beispiel das sogenannte fortschrittliche Bewusstsein. Anders gesagt, sie haben eine Realität, die außerhalb von dem steht, wo man Bewusstsein nennt. Kurz gesagt, es handelt sich nicht nur um Bewusstseinszustände, sondern um Verhältnisse, die vor dem Bewusstsein und außerhalb davon existieren. Es sind Verhaltensformen, Normen und Muster, die geschichtlich mit dem Verhältnis gewachsen sind und nur zum Teil überhaupt rationalisiert werden. Wenn man der geschichtlichen Spur bis den Anfang des 19. Jahrhunderts folgt, dann macht man die verblüffende Feststellung, dass die scheinbar so weit auseinanderliegenden Blickthemen Sport, Sexismus und Rassismus eine gemeinsame historische Wurzel haben. Der Michel Foucault schreibt im Buch «Sexualität und Wahrheit»:
Das Bürgertum hat sich seit der Mitte des 18. Jahrhunderts damit beschäftigt, sich eine Sexualität zu geben und sich von da aus einen spezifischen Körper, einen Klassenkörper mit einer eigenen Gesundheit, einer Hygiene, einer Nachkommenschaft, einer Rasse zu erschaffen. Selbstsexualisierung seines Körpers, Inkarnation des Sexes in seinen eigenen Körper, Endogamie zwischen dem Sex und dem Körper. Zweifellos gab es dafür mehrere Gründe. Vom Adel verwendete Verfahren zur Markierung und Wahrung seines Standesunterschiedes wurden übernommen und in andere Formen übersetzt. Denn auch die Aristokratie hatte die Eigenart ihres Körpers behauptet. Dies geschah in der Form des Blutes, das heißt des Alters der Aszendenzen und des Wertes der Allianzen. Die Bourgeoisie hingegen sah, um sich einen Körper zu geben, auf ihre Deszendenz und auf die Gesundheit ihres Organismus. Das Blut der Bourgeoisie war ihr Sex. Das ist kein Wortspiel. Viele Elemente der adeligen Standeswahrung finden sich im Bürgertum des 19. Jahrhunderts wieder. Hier allerdings als biologische, medizinische oder eugenische Vorschriften. Aus der Sorge um den Stammbaum wurde die Besorgnis um die Vererbung. Bei Heiraten achtete man nicht nur auf ökonomische Imperative und die Regeln der sozialen Homogenität, nicht nur auf die Aussichten der Erbschaft, sondern auf die Gefahren der Vererbung. Die bürgerlichen Familien führten und verbargen eine umgekehrte und dunkle Ahnentafel, deren beschämende Adelstitel die Krankheiten oder Belastungen der Verwandtschaft waren. Die progressive Paralyse des Großvaters, die Nervenschwäche der Mutter, die Schwindsucht des Schwesterchens, die hysterischen oder liebestollen Tanten, die Vettern mit dem schlechten Lebenswandel. Aber in diese Besorgnis um den sexuellen Körper hat das Bürgertum nicht nur Themen aus der Welt des Adels zu Zwecken seiner Selbstbehauptung umgesetzt. Es ging darüber hinaus um eine unbeschränkte Ausweitung der Kraft, der Stärke, der Gesundheit, des Lebens. Die Aufwertung des Körpers hängt sehr wohl mit der Steigerung und Etablierung der bürgerlichen Vorherrschaft zusammen. Aber nicht aufgrund des Tauschwertes, den die Arbeitskraft gewonnen hat, sondern aufgrund des politischen, ökonomischen und auch historischen Repräsentationswertes, den die Kultur seines eigenen Körpers für die Gegenwart und die Zukunft des Bürgertums dargestellt hat.
Da hätten wir also die drei wichtigen Blickthemen und Bewusstseinsinhalte schön vereint. Die Sorge um den Körper, um die Gesundheit und um die Fortpflanzung der Bourgeoisie führt zum Rassismus, wo sein erstes theoretisches und institutionelles Fundament im 19. Jahrhundert überkommt, zum Beispiel durch die Theorien von Gobineau oder von Haeckel und gerade jetzt wieder Auftrieb bekommt. Die Sorge um den Körper, um die Gesundheit und um die Fortpflanzung führt zur Hysterisierung des Frauenkörpers. Und zwar geht es um die Frauen aus der besseren Familie. Ihr Körper ist, wie der Foucault an einem anderen Ort zeigt, als ein Körper qualifiziert und disqualifiziert worden, wo gänzlich von Sexualität durchdrungen ist. Die Sexualisierung, die typisch bürgerliche Form von Patriarchat und Sexismus, hat mit der Konsumgesellschaft eine massenhafte Verbreitung gefunden, wenn auch in einer modifizierten Form. Die Sorge um den Körper und um die Gesundheit der Bourgeoisie hat im 19. Jahrhundert zu den ersten Sportvereinen geführt. Und zwar ist der Sport damals in erster Linie noch nicht als Mittel zur Volksdisziplinierung, sondern als Mittel zur eigenen körperlichen Ertüchtigung der bürgerlichen Schichten gesehen worden. In den ersten Sportvereinen sind die Arbeiter nicht zugelassen. Was das vierte Blicksujet und unerschöpfliche Gesprächsthema der Leute das Auto anbetrifft, kann man ebenfalls eine Parallele sehen. In meiner letzten Sendung vor 3 Monaten habe ich gezeigt, wie das Bürgertum am Anfang des 20. Jahrhunderts das Auto enthusiastisch begrüßt hat. als Mittel, sich gegenüber einem gemeinen Pöbel, der damals in den Eisenbahnen schon anzutreffen war, individuell abzuheben. Sich sozusagen über die schwitzende Menge zu erheben. Das Auto war so etwas wie die bürgerliche Fortsetzung, die bürgerliche Form der aristokratischen Kutsche, die durch die schnelleren Eisenbahnen ist verdrängt wurde. Heute hat diese bürgerliche Lebensform, dieser besondere Freiheitsbegriff, ebenfalls einen Massencharakter bekommen. Bleiben noch die beiden anderen Blickingredienzien, die Sensationsgier und das Glücksspiel Bingo. Wenn ich will, könnte ich auch hier versuchen zu zeigen, wie die Empfindung vom Einerlei ein typisches Lebensgefühl der Bourgeoisie aus dem 19. Jahrhundert war und Walter Benjamin zitieren, der zum Beispiel gesagt hat, die Langeweile begann in den 40er Jahren, vom letzten Jahrhundert ist gemeint, epidemisch empfunden zu werden. Ich könnte belegen, wie der Hunger nach immer wieder etwas Neuem im grauen Alltag zu den ersten Boulevardzeitungen geführt hat. Ich könnte zahlreiche Zitate bringen, die belegen, wie die Spielhölle sich verbreitet hat und das Bürgertum davon stark fasziniert worden ist. Aber all das würde wahrscheinlich zu weit führen und wäre vielleicht gerade ein bisschen stark an den Haaren herbeizogen. Was für Schlüsse können wir jetzt aus all dem ziehen? Wir Linken gehen allgemein vom Basisüberbauschema aus. Die ökonomischen Verhältnisse, Produktionsverhältnisse bilden die Basis. Wer die ökonomische Macht hat, der bestimmt über das Bewusstsein der Leute. Entsprechend der falsch verstandenen Aussage, die herrschende Ideologie ist die Ideologie der Herrschenden. Gemäss dieser weit verbreiteten Auffassung wären Bewusstseinsfragmente wie Sexismus, Rassismus, Sport und Autofanatismus in erster Linie ein Resultat von einer ideologischen Beeinflussung, von einer teuflischen Manipulation von unserem Bewusstsein. Jetzt hat sich aber ergeben, dass auch diese Bewusstseinssplitter das Resultat von real existierenden Verhältnissen sind, ähnlich wie die ökonomischen Verhältnisse. Sicher, sie haben nicht die Bedeutung wie die Produktionsverhältnisse, die nach wie vor zentral sind. Aber es ist möglich, dass auch sie zeitweilig eigene Gesetzmäßigkeiten korchen und eine eigene Geschichte haben. Rassismus, Sexismus, Auto- und Sportfanatismus zum Beispiel sind Verhaltensmuster gewesen, haben Institutionen und Kulturen hervorgebracht, die ursprünglich der Bourgeoisie gedient haben, die sich aber bis auf den heutigen Tag verallgemeinert, massenhaft verbreitert und modifiziert haben. Und wo nach wie vor durchfurcht sind von der Macht, Machtinstrument, Machttechnologien und Machtkonflikte, die im Laufe der Zeit auf sie eingewirkt haben. Und weil diese Verhältnisse zeitwillig ein eigenständiges, eigenwilliges Leben führen, kann es sich ergeben, dass sie auch in Widerspruch mit den direkten Profitinteressen der heutigen Bourgeoisie geraten, wie zum Beispiel bei der UNO-Abstimmung. Es handelt sich also, genau wie bei den Produktionsverhältnissen, um vorgefundene materielle Tatbestände und wir wachsen in diese Verhältnisse hinein, bevor wir überhaupt ein Bewusstsein davon bekommen. An den Kindern lässt sich das gut zeigen. Erika Tripp.
Ich beobachte, dass Kinder, so 6- bis 12-Jährige, aus kapitalismuskritischen Kreisen im Konsum und der Arbeitswelt gegenüber ganz positiv eingestellt sind. Die haben Freude am Konsumieren und die möchten auch etwas werden. Das heisst aber überhaupt nicht, dass die gleichen Kinder in der Schule zum Beispiel total angepasst werden. Im Gegenteil. Ich sehe ein Kind, das dort einen wahnsinnigen sozialen Druck erlebt und wo gegen sie werden Massnahmen ergriffen, weil sie sich nicht anpassen wollen. Das sind aber Kinder, die Rollschuhe reinnehmen und alles haben wollen. Und sie selber sind gar nicht in der Lage, die Repression in der Schule in Zusammenhang zu bringen, zum Beispiel mit ihren neuen Rollschuhen.
Oder mit dem Kapitalismus.
Ja, also in dem Sinn, mit was alles hinter einer Arbeitswelt und Konsumwelt steckt und was das für Auswirkungen hat, oder wo der Apparat herkommt, wo auf sie nachher einen Einfluss ausübt, oder dass das eine Auswirkung hat auf Menschen, die dann wieder auf sie einen Einfluss ausübt.
Und würdest du sagen, so eine kritische Erziehung ist sinnlos, oder wie?
Nein, überhaupt nicht. Also ich sage, also kritische Erziehung, nein, das sehe ich eigentlich nicht so. Ich denke, es ist wahnsinnig sinnvoll, Kindern einen Raum zu schaffen, einen Freiraum. Also ich bin noch heute völlig überzeugt, dass eine repressionsfreie Erziehung das Richtige ist. Und das musst du natürlich in diesem System in gewissen Inseln kreieren. Weil wenn du das einfach im Staat würdest überlassen oder Kind frontal rauslassen auf die herrschende reale Welt, dann wäre ja das nicht so. Also ich bin immer noch überzeugt, dass man dem Kind, solange es geht, den Freiraum schafft, dass sie sich selber erziehen, selber Erfahrungen machen, ihnen Erfahrungen auch ermöglichen, ohne dass immer gerade der Hammer von der Einschränkung kommt. Mhm. Hingegen bin ich nicht mehr der Meinung, dass man den kleinen Kindern einen Haufen verbale Informationen zufügen soll, die sie selber nicht die Erfahrung machen können. Also am Anfang habe ich das zum Beispiel bei meinem Kind auch noch gemacht, dass ich ihr erzählt habe von meiner Arbeitswelt und wie schlimm das doch ist. Und ich einfach müsste sehen, wenn sie mit mir nachher in Betrieb kam, dann hat sie meine Kolleginnen und Kollegen als sehr nett empfunden, die ihr dann noch Sachen zeigen. Sie hat einen Chef erfahren, der ihr 50 Rappen gibt, damit sie in der Kantine das Gocki kaufen kann. Und sie hat an meinem Bildschirm unterspielen können. Und sie hat das als, ich musste sehen, sie erfahrt das als positiv. Und ich habe es dann als sinnlos gesehen, ihr jetzt weiter einzuschnurren, der Kapitalismus sei etwas Schlimmes, etwas Schlechtes. Ich habe irgendwo gesehen, die Kinder müssen Erfahrungen selber machen, um irgendwann mal selber auf Schluss zu kommen. Und bevor sie die Erfahrungen selber machen können, möchte ich eigentlich denen keine Dogma mehr zuführen.
Ich bin der Meinung, dass im politischen Kampf die Bedeutung des Bewusstseins überschätzt wird. Ja, ich glaube, dass auch die Überschätzung ein Erbstück, ein typisches Verhalten aus dem 19. Jahrhundert ist. Vom Hegel, teilweise über den Marx, zum Lenin und zum Freud ist das Thema gewesen. Aber das auszuführen, würde jetzt zu weit gehen. Auf alle Fälle heisst das, dass in einer linken Politik der Kampf nicht so sehr ums Bewusstsein geht, als vielmehr ums Durchbrechen und den Graben von diesen Verhältnissen, die neben den Produktionsverhältnissen die Hauptstütze von diesem Gesellschaftssystem bilden. Die Machtstrukturen sind, wo wir bewusst oder unbewusst drinnen gefangen sind. Darum bringt vermutlich ein Kampf um die Abschaffung der Armee, auch so eine Hauptstütze, mehr als zum Beispiel eine abgehobene Diskussion um Reform oder Revolution. Und so ein Kampf könnte schliesslich auch zu einer Befreiung vom Bewusstsein selber führen.
Interessant an der GSOA-Initiative, also Abschaffung von der Armee, ist für mich, dass sie eine Frage losgelöst von der Machbarkeit, von dem Machtverhältnis aufgreift. Wenn man so würde lernen denken, dann wird es, glaube ich, wieder interessanter und die Chance, dass man zu Utopien kommt, dass man neue Utopien könnte entwickeln, würde ich glaube grösser. Heute läuft sie aber im grossen Ganzen immer noch anders. Beispiel Arbeitslosigkeit. Man sucht eine Antwort auf das Problem und kommt dann auf Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, obwohl man doch eigentlich weiss oder könnte wissen, dass die heutige Produktionsweise, Wachstum und so weiter gesellschaftlich und menschlich gesehen uninteressant sind. Als richtig gilt oder scheint einem das, was machbar ist oder was machbar scheint im Rahmen von dem System, im Rahmen vom Machtgefüge. Wenn man unsere Fantasie oder unser Denken von dem Schema könnte abheben, dann würde das, glaube ich, schon eine neue Dimension eröffnen.
Das war eine Sendung vom Res über den Blick und das Alltagsbewusstsein.